Alleinerziehende Mütter gibt es eine ganze Menge. Alleinerziehende Väter sind schon seltener. Alleinerziehende Männer, die zwei Kinder adoptieren, gibt es noch weniger. Und die Geschichte meines heutigen Gastes dürfte ziemlich einmalig sein. Carlos Benede hat zwei Söhne, die ihre Mütter verloren haben, weil sie von ihren leiblichen Vätern umgebracht wurden. Herzlich willkommen, Carlos Benede.
Hallo, grüß Sie.
Zu Ihnen gekommen sind die beiden, weil sie Polizist sind bzw. waren. Würden Sie sich heute als glückliche Familie bezeichnen?
Ja, definitiv glückliche Familie.
Was Familie für Sie genau bedeutet, das werden wir heute versuchen zu klären. Und dabei spielt auch Ihre eigene Kindheit in einem katholischen Kinderheim eine Rolle. Und die Einrichtung, die Sie ins Leben gerufen haben, wo Jugendliche, die schon oft im Leben gescheitert sind, einfach sie selbst sein dürfen. Alex heißt der ältere Sohn von Carlos Benede. Zu ihm gekommen ist er durch einen Polizeieinsatz. Damals waren sie im Kommissariat für Opferschutz tätig und ihre Chefin hat sie zu einem 11-jährigen Jungen geschickt, dessen leiblicher Vater seine Mutter ermordet hatte.
Ja, und so, ich fuhr dann zu den Leuten hin, wo der Junge dann die Nacht verbracht hat. Es waren entfernte Verwandte von der getöteten Mutter. Hab mich vorgestellt, hab kurz geschildert, was meine Aufgabe ist und bin dann mit ihm zum, ja, einfach um das ein bisschen aufzulockern und ihm klarzumachen, dass ich auf seiner Seite bin und dass ich ihm helfen werde und begleiten werde, bin ich dann mit ihm im Streifenwagen mit noch einem Kollegen einfach mit Blaulicht zum Eis essen gefahren nach Schwabing.
Darf man das einfach so? Das war nicht wurscht, oder?
Ja, so ist es. Mit dem Kind hat es gut getan und da darf man auch schon mal beide Augen zudrücken.
Ich wollte gerade sagen, so ein Kind muss doch dann total aufgewühlt sein oder wahrscheinlich zumachen komplett, oder? Wie hat der Alex darauf reagiert? Also ich stelle mir vor, dass man an so ein Kind überhaupt nicht rankommt, dass es eine Mauer baut.
Ja, es ist jetzt schon Zeit lang her, aber ich dachte damals, der Junge hat sich so verhalten, wie wenn nichts passiert wäre. Ja? Und im Nachhinein ist mir dann von Psychologen gesagt worden, dass das manchmal eine ganz normale Reaktion ist, dass so Kinder, die traumatisiert sind, eben das schnellmöglichst vergessen wollen, ja, und einfach so tun, wie wenn es nicht geschehen wäre. Und so einen Eindruck hat mir der Alex damals auch vermittelt.
Und in dem Buch, das jetzt gerade rausgekommen ist, kommt ja auch der Alex zu Wort und der schreibt da sowas Ähnliches, wie er wollte sie beide dann auch testen, ob sie wirklich so cool sind, wie sie tun.
Ja, richtig. Und es hat sich ja ziemliche Zeit lang hingezogen. Es war, wenn man jetzt den Jungen mal so betrachtet, also zu dem Zeitpunkt, wo das geschehen ist, wo er eigentlich das gar nicht zulassen wollte, dass das Geschehene nach vorne gerückt wird, also in die Realität, denke ich, war das schwierig, ihn damit gleich zu konfrontieren. Und ich habe es immer so gehandhabt, dass ich immer außenrum alles gemacht habe, also das Kind einfach eigentlich noch verstärkt, indem ich es abgelenkt habe und einfach auch, ja, versucht habe, ganz normal mit ihm umzugehen. Ja. Und es war bei ihm so, dass er schon so Wünsche geäußert hat, viele Wünsche, wo ich mir manchmal gedacht habe, boah, wahnsinnig, was der Junge eigentlich von einem abverlangt, ist schon brutal. Also zum Beispiel den Wunsch, dass er seinen leiblichen, er sagt Erzeuger, leiblichen Erzeuger im Gefängnis besuchen will. Das war für mich und für die damalige Opferanwältin schon eine Herausforderung, ja. Weil es ist ja nicht üblich, dass ein minderjähriges Kind da nach Stadelheim geht und dann.
Vor allen Dingen zu dem Mann, der seine Mutter.
Genau, zum Straftäter eigentlich geht und so, ne? Ja, und da haben wir halt ein paar Hürden überspringen müssen und auch garantieren müssen, dass wir ihn dann auch dementsprechend psychisch dann auffangen können, wenn irgendwas wäre. Und ja, dem haben wir zugesagt und dann ist dem ja auch entsprochen worden. Und es war dann schon beeindruckend, wie er dann ihm gegenüber saß, nur mit dieser Frage, mit der einen Frage, warum? Also das werde ich, glaube ich, solange ich lebe, nicht mehr vergessen, diese Situation. Ein 11-Jähriger, ganz klar, warum? Du hast mir das Liebste genommen, was ich gehabt habe. Und mehr war das nicht.
Was hat er gesagt, der Erzeuger?
Gar nichts. Der hat nur nach unten geschaut und hat, glaube ich, nur noch gesagt gehabt, das war aus Reflex, er wollte das nicht. Aber ein Alex hat es gereicht, der ist aufgestanden und dann gegangen.
Wahnsinn. So ein 11-jähriger Junge, der viel stärker ist als sein Erzeuger. wie er ihn selber nennt. Carlos Benede hat als Polizist einen damals 11-jährigen Buben betreut, nachdem dessen Vater die Mutter ermordet hatte. Zusammen sind sie nach Stadelheim und haben den Erzeuger, wie der kleine Alex ihn nur noch genannt hat, besucht. Und auch als der Mann vor Gericht stand, war Carlos Benede für Alex da. Derweil lebte der Bub in einer Pflegefamilie. Doch dann kam alles ganz anders als geplant. Wie? Das erzählt uns der Polizist gleich, in wenigen Minuten. Der leibliche Vater von Alex Benede ist zu lebenslanger Haft verurteilt worden und der Junge ist in eine Pflegefamilie gekommen. Und dann gab es das nächste beinahe Drama. Die Pflegemutter war wohl depressiv und hat versucht, sich umzubringen. Also ist Alex aus der Familie raus und dann ist mein heutiger Gast Carlos Benede wieder ins Spiel gekommen.
Ja.
Weil, wie ist das genau gelaufen?
Also im Gespräch mit dem Mitarbeiter vom Jugendamt hat sich Alex geäußert auf die Frage hin, was er denn sich jetzt für die Zukunft vorstellt, wo er denn hin will, hat er einfach gesagt, ja, er möchte so einen Vater haben, so wie der Polizist, der ihn betreut hat.
Also es waren jetzt gar nicht konkret Sie, sondern so jemand wie Sie.
Genau. Dann war es eben so, dass ich dann...
Und der hat dann geschaltet und gesagt, warum frage ich den Benedikt nicht gleich selbst?
Genau, richtig, genau. Eigentlich nach der Verhandlung war das für mich abgeschlossen, auch polizeilich. Und man hat dann nur sporadisch Kontakt gehabt und mal wieder gefragt, wie es ihm geht und so. Und pipapo, bis eines Tages der Anruf kam vom Jugendamt. Ich möge doch, ob ich Zeit hätte und mal vorbeischauen könnte. Da habe ich mir auch nichts dabei gedacht, weil das war ja normal. Wir waren ja so Schnittstelle und haben auch sehr viel mit dem Jugendamt zusammengearbeitet und gut zusammengearbeitet. Bin reingefahren und dann war eben dieser besagte Mitarbeiter und hat dann ganz konkret bei einer Tasse grünen Tee mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, ein Pflegekind aufzunehmen.
Sie waren damals Single, Wohnungsbesitzer, Hundebesitzer.
Genau, also bekennender Single und hab's auch genossen, weil ja, es war einfach schön, ja.
Wie alt waren Sie damals?
Boah, ich glaube.
Mitte 30 sowas?
Ja, Mitte 30. Ja, auf jeden Fall, sage ich, wie er dann drauf kommt und so und war ganz erstaunt und dann hat er auch ganz konkret, also der hat nicht drum herum geredet, das fand ich ja auch gut. Und hat mich dann gefragt, ja, da geht es um einen Alex und ob ich mir das vorstellen könnte. Dann sage ich, ja, warum, weshalb, wieso? Ich habe gemeint, das klappt alles und so. Dann hat er mir eben die Geschichte erzählt und dann habe ich spontan ja gesagt. Und habe dann noch Einzelheiten bekommen von ihm, wie wann das also stattfinden soll, die Übergabe. Und dann war es aber so, dass der Alex eigentlich schon vor der Tür stand, ja. Und da eigentlich nur gewartet hat, was denn für Ergebnis.
Haben Sie aber nicht gewusst, dass er da schon stand?
Nein, da habe ich damals nicht gewusst. Ja, das war dann, also ich habe ihn nur angeschaut und habe irgendwie gesagt gehabt im jugendlichen Jargon, was willst du eigentlich von mir? Er grinst übers ganze Gesicht, hat also ja vom Gefühl her schon gewusst, dass ich ja gesagt habe. Ja, das war so. Also ich kann es gar nicht beschreiben, wenn man das sowas nicht erlebt. Ja, das kann man einfach nicht beschreiben. Das ist.
Hat es geschnackelt.
Ja, genau. Und genau, dann bin ich heim, das weiß ich noch. Und dann habe ich mir schon in der S-Bahn überlegt, hey Carlos, was hast du jetzt da eigentlich gemacht? Hab's aber so ein bisschen verdrängt. Dann bin ich mit dem Hund spazieren gegangen, ganz normal. Und dann, wo ich dann im Bett lag, ist mir das Ganze nochmal kommen, da ist mir die Tragweite dann erst bewusst worden. Hey, du hast jetzt zu etwas Ja gesagt, wo du schon unheimliche Verantwortung übernimmst, ja, für einen Jungen, den du eigentlich gar nicht so kennst. Du kennst dein Schicksal, aber mehr kennst du auch nicht, ja. Und dann habe ich mir gedacht, ach, was soll's, scheiß drauf. Also, Entschuldigung, das darf man nicht sagen im Radio, aber so war's. Und habe dann also das Arbeitszimmer ausgeräumt, das habe ich mitten in der Nacht ausgeräumt. Und habe dann geschaut, ob es noch gestrichen werden muss. Haben wir dann auch gemacht am nächsten Tag und habe dann schon die Möbel gekauft. Und am Wochenende ist er dann schon gekommen.
Und das war der Punkt, wo aus der beruflichen Betreuung eines Opfers eine Vater-Sohn-Beziehung wurde. Carlos Benede war Polizist und hat im Opferschutz gearbeitet. Eine ganz besondere Abteilung mit ganz besonderen Geschichten. Denn dort hat er Alex kennengelernt, den kleinen Jungen, dessen Mutter ermordet wurde, von seinem eigenen Vater. Zuerst hatte Carlos Benede sich als Polizist um ihn gekümmert, dann wurde er sein Pflegesohn. Wie das für den bekennenden Single war, das erzählt er uns in wenigen Minuten. Der Polizist Carlos Benede hat im Kommissariat für Opferschutz gearbeitet und sich deshalb um den damals 11-jährigen Alex gekümmert, dessen Mutter von seinem Vater ermordet worden ist. Dann haben sich die Ereignisse überschlagen und Alex wurde der Pflegesohn von Carlos Benede. War das nicht komisch für Sie beide am Anfang?
Ja, wir sind ja dann gleich ein paar Wochen später gemeinsam gleich auch in Urlaub geflogen, dass er einfach, ja, mich besser kennenlernen kann, also mal weg von München und ich ihn natürlich auch. Und da ist es natürlich auch zu Gesprächen kommen, sehr viel Gespräche. Er hat sehr viel über sich und seine Mutter geredet. Und da hatte ich am Anfang schon meine Schwierigkeiten. Also zum Beispiel, wenn er mich umarmte oder sowas, ja, weil ich war es ja nicht gewohnt. Und da hat mir ein bekannter Psychologe dann gesagt, du musst es zulassen, weil wenn du es ernst meinst, musst du auch deine Gefühle zeigen. Ja, und wie ich das dann auch beherzigt habe, ist es immer besser worden. Ja.
Und es fühlte sich dann für Sie auch
genau
natürlich ja, einfach, an?
Ja, klar, weil du natürlich vom Emotionalen kommst du zu einem Kind, das ja nicht dein Leibliches ist, ja. Aber dann plötzlich, weil du eben in Verantwortung stehst und das auch bewusst dann praktisch zulassen hast, war eigentlich eine schöne, erfahrungsreiche Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich bereue absolut gar nichts, im Gegenteil.
Und er ist ja dann auch nicht nur Ihr Pflegesohn geblieben, sondern Sie haben ihn auch adoptiert.
Richtig.
War das ja, für Sie wichtiger oder für ihn?
Nein, für ihn, weil ich dann auch gemerkt habe, dass er sich mit Benede plötzlich gemeldet hat am Telefon, also immer, ja, Benede, da habe ich gemerkt, er will mehr. Und irgendwann, das war beim Osterfrühstück, das weiß ich noch ganz genau, sind wir auf das Thema gekommen und dann habe ich gesagt, du, mir fällt auf, dass du dich immer und überall mit Benede meldest und so, hat das irgendeinen Grund oder sowas, ja. Und er ist ja eigentlich ein sehr offener und direkter Mensch und hat mir dann tatsächlich gesagt gehabt, ja, du, es ist halt so, ich, weißt du, da habe ich das Gefühl, ich gehöre ganz dazu. Dann müsstest du ja eigentlich, wenn du so heißen willst, adoptiert werden. Und dann hat er mich schon direkt gefragt, ja, warum eigentlich nicht? Das war sein Ding, ja. Und ich habe dann auch gesagt, ja, warum eigentlich nicht? Und haben das dann eingeleitet.
Und das Jugendamt und welche Behörden da auch immer involviert waren, haben das genauso gesehen. Und somit wurden Carlos und Alex Benede ganz offiziell Vater und Sohn. Aus der rein beruflichen Beziehung, die Carlos Benede zu dem Buben hatte, den er nach dem Mord an dessen Mutter betreut hatte, wurde eine echte Vater-Sohn-Beziehung, denn er hat ihn adoptiert. Und damit waren sie selbst auch zum ersten Mal Teil einer fast klassischen Familie, denn sie sind ja in einem katholischen Kinderheim aufgewachsen.
Genau.
Jetzt zucken wieder ganz viele Leute zusammen und denken, oh, was kommt denn da jetzt für eine Horrorgeschichte? Aber so haben sie es gar nicht erlebt.
Im Gegenteil. Ich bin, ja, wie Sie schon gesagt haben, in einem katholischen Kinderheim der Dillinger Franziskanerinnen aufgewachsen, das für mich heute noch Heimat ist, das für mich heute noch ein Zuhause ist, weil wir eine wunderbare Kindheit verlebt haben und die Schwestern für uns zur Mutter worden sind. Die sind mit uns in der Früh aufgestanden und am Abend mit uns zu Bett gegangen. Und ich weiß, unsere Schwester, also die Schwester Augusta, das war eine, die zu jedem immer rein ist und gute Nacht gesagt hat. Also das hat es nie gegeben, dass sie mal nicht reinkommen ist oder sowas, sondern so wie eine Mutter einfach, ja. Die hat die Wäsche gemacht für uns, die hat gebügelt, die hat immer geschaut, dass wir ordentlich gekleidet sind. Da hat sie vielleicht auch ein bisschen an Spleen gehabt, ich weiß es nicht, aber es war also auch wirklich schön, ja. Diese Schwestern, die sind mit uns in Urlaub gefahren, nach Italien, nach in Bayerischen Wald, die sind mit uns Ski gefahren. Wir haben kleine Gruppen gehabt damals, ja, das muss man ja vorstellen. Also ich war in die 70er Jahre dort und man hat mit ihnen über Themen reden können, das man sich gar nicht
bei Schwestern hätte vorstellen.
Ja, genau. Mhm. Auch, also wir haben
irgendjemand muss sie auch aufgeklärt haben zum Beispiel.
Ja, genau. Das war zum Beispiel, wir haben da eine Schwester gehabt, die heute noch in der Erziehung ist, die Manzueta war das. Das war eine hochmoderne Frau, also die haben gewusst um die Belange der Kinder und Jugendliche, ja, und sogar Also, wie ich meine Polizeiausbildung gehabt habe, bin ich auch zur Schwester Augusta gefahren. Die hat mir dann die Wäsche gemacht, die hat mir die Uniform gebügelt. Also, das war einfach Familie. Und sie haben uns auch Werte beigebracht. Und ich kriege immer so innerlich ein bisschen eine Wut, wenn dann immer nur das Negative mit Heimerziehung verbunden wird, ja. Da wird alles über einen Kamm geschert, ja. Ich will es ja nicht abstreiten, dass es vielleicht nicht gegeben hat in anderen Einrichtungen. Aber hier in Karlshofen, da lege ich wirklich definitiv meine Hand ins Feuer, dass wir das in meiner Zeit nicht erlebt haben. Und glauben Sie mir, ich war sehr lange Zeit dort, bis zum 18. Lebensjahr. Und
auch schon als Kleinkind hingekommen.
Genau, mit als Baby schon, ja. Neulich war ich mit meinen Söhnen in Dillingen im Mutterhaus. Das war kurz vor Weihnachten und es war wieder schön und wir telefonieren auch regelmäßig. Zum Beispiel vorgestern habe ich erst mit der Schwester Augusta wieder gesprochen, hat sie mich angerufen.
Ist Dem das so ist es kitschig, nicht. Wenn ich sage, da haben sie einfach Liebe erfahren?
Nee, überhaupt nicht. Die haben uns in den Arm genommen, die haben uns das Gefühl der Geborgenheit gegeben.
Also die haben wirklich versucht, ihnen ein normales Familienleben zu ermöglichen.
Ja,
dass es ihnen dann nichts fehlt. Vielleicht ist das halt auch so ein bisschen der Spiel, dass sie immer ordentlich gekleidet sind, damit sie nicht als Heimkinder irgendwie auffallen.
Was heißt normales Familienleben? Was ist normal? Ja?
Also Liebe, Geborgenheit?
Gehört dazu, meint man.
Sicherheit?
Sicherheit ist sehr wichtig, ja genau. Und die Wertevermittlung.
Werte?
Die haben uns auch gelehrt, irgendwo immer sich für die Schwächeren einzusetzen. Das habe ich wirklich von den Dillinger Franziskanerinnen, ja. Die sind für mich auch heute noch Vorbild, ja. Im Nachhinein hätte ich mir wünschen, die Kinder, die ich jetzt da so betreut habe, auch im polizeilichen Arbeit oder so, da bin ich ja oft in Familien reinkommen und habe dann so Vergleiche anstellen können. Aber ich habe immer gedacht, Gott sei Dank bin ich so aufgewachsen, ja.
Carlos Benede, der Polizist, der eine glückliche Kindheit im katholischen Kinderheim erlebt hat. Einen Teil der spannenden Lebensgeschichte von Carlos Benede haben wir jetzt schon gehört. Von der glücklichen Kindheit im Heim bis zu dem Punkt, an dem er selbst einen Sohn adoptiert. Aber ein paar ebenso spannende Stationen haben wir noch ausgelassen, nämlich seinen ziemlich ungewöhnlichen Weg zur Polizei, die Geschichte, wie er zu seinem zweiten Sohn gekommen ist, wie er seine eigene leibliche Mutter kennengelernt hat und wie er selbst eine Einrichtung eröffnet hat, in der Jugendliche leben, die schon so einige Male gescheitert sind. Über all das reden wir in der nächsten Stunde von Hauptsache Mensch. Carlos Benede ist mein Gast heute bei Hauptsache Mensch. Er hat zwei Adoptivsöhne, deren leibliche Väter deren Mütter umgebracht haben. Kennengelernt hat er die Buben, weil er sich als Polizist um sie kümmern musste. Vielleicht konnte er das auch deshalb so gut, weil er selbst in einem katholischen Kinderheim aufgewachsen ist. Dort hat er, so sagt er selbst, eine sehr glückliche Kindheit erlebt. Die Schwestern dort sind für ihn auch heute noch so wichtig, dass er mit seinen beiden Söhnen zum Beispiel zu Schwester Augusta fährt und sie besucht, wie die Oma in einer richtigen Familie. In dieser Stunde reden wir darüber, wie er zu seinem zweiten Sohn gekommen ist. Und er erzählt, wie sein älterer Sohn ihm helfen musste, weil es ihm fast den Boden unter den Füßen weggerissen hat, als Carlos Benede seine leibliche Mutter kennengelernt hat. Carlos Benede ist aufgewachsen in einem katholischen Kinderheim. Ich mache jetzt mal einen Schnelldurchlauf durch ihr Leben, damit wir die nächsten Schritte verstehen. Danach kam zuerst eine Ausbildung im Einzelhandel. Dann sind sie Erzieher geworden und dann sind sie von der Polizei angeworben worden, weil sie so gut mit Jugendlichen umgehen konnten. Dort hatten sie dann vor allem mit Drogendelikten zu tun, Beschaffungskriminalität und so weiter. Aber irgendwie wollten sie schon fast aufhören, aber dann kam das Kommissariat für Opferschutz. Wie war das damals genau?
Nach diesem Beschaffungskriminalität habe ich dann einfach auch gesagt, eigentlich ist ja Polizei für mich gar nichts, ja, und wollte damals aufhören. Und dann war der damalige Kriminaldirektor, der dann mit mir ein längeres Gespräch gehabt hat und dann gesagt hat, du Carlos, du musst hier nicht aufhören bei uns. Jetzt kommt der Kommissariat, das ist wie geschaffen für dich. Und das war dann das Kommissariat Prävention und Opferschutz und da bin ich richtig aufgegangen. Das war für mich die schönste Zeit bei der Polizei, die schönste.
Und in dieser Zeit ist auch der Alex zu Ihnen gekommen?
Richtig, ja.
Und dann ist das Ganze nochmal passiert.
Ja.
Ein kleiner Junge ist in ihr Leben getreten. Was war da passiert?
Ja, es war halt eines Abends so, dass ich dann vom Kriminaldauerdienst angerufen worden bin, dass da noch ein Tötungsdelikt war, wo die Frau getötet worden ist und ein vierjähriger Junge überblieben ist. wir sollten uns doch da bitte drum kümmern. Es war relativ spät und von der Stadt war niemand mehr erreichbar. Und dann haben wir das Kind einfach in Schutzgewahrsam genommen. Das heißt, dann einer von uns kümmert sich dann um das Kind. Und zufällig an dem Abend war ich halt dann der Zuständige. Und habe aber dann gesagt gehabt, du, ich fahre jetzt nicht mehr nach München ins Büro rein, weil was soll ich mit dem Kleinen im Büro? Bringt's ihn zu mir heim. Und dann haben zwei Streifenwegen einfach zu mir nach Hause gebracht. Und die Kollegin hat ihn dann reingetragen. Er hat dann schon geschlafen. Es war so ein richtiger Wurm war das. Und in der Zwischenzeit, also zwischen Anruf und Ankunft, habe ich dann an Alex geweckt gehabt. Und es war dann schon so 23 Uhr, 24 Uhr. Ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau erinnern. Habe ich gesagt, du Alex, da kommt jetzt jemand, dem ist dasselbe passiert wie dir. Und dann ist er mit raufgegangen. Und dann haben wir einfach gewartet, bis der Kleine kommt. Und dann haben wir den ganzen Abend bis in die Früh rein. Das heißt, der Alex ist dann, glaube ich, um 3 Uhr ins Bett gegangen und ich bin dann die ganze Nacht, habe ich Nachtwache praktisch gemacht, dass wenn der Kleine aufwacht, dass er nicht erschrickt und nicht alleine ist. Ja.
Und das wirklich Interessante war, dass diesmal der Alex derjenige war, der gesagt hat, der Kleine, der bleibt bei uns.
Ja, richtig. Das war damals so, dass da noch Probleme mit der Zuständigkeit gegeben hat. Kein Jugendamt wusste, wer jetzt eigentlich zuständig ist. Und da sind dann schon so 3 Tage vergangen gewesen. Und so lange war der eigentlich bei uns im polizeilichen Gewahrsam, Schutzgewahrsam, so heißt es. Und ich habe dann auch Dienst zu Hause verrichtet. Und man muss sich ja vorstellen, der Kleine hat ja nicht geredet, gar nichts. Das war Wahnsinn. Und ich habe dann schon psychologische Hilfe gleich bekommen, die dann auch versucht hat, mit dem Kleinen was zu machen. Und wie es dann am dritten Tag oder sowas, wie der Alex dann, der ist ja dann auch da geblieben, hat er gesagt, du, warum behalten wir den eigentlich nicht? Warum sollte er nicht auch das Glück haben, das er erfahren hat? Und ich habe dann kurz überlegt, ich habe nur gesagt, Alex, dann musst du mich aber unterstützen, wie soll ich das machen? 2 Kinder, du bist gerade volljährig geworden. Ja, und dann haben wir einfach ja gesagt. Und die 2 sind wirklich eng zusammen, sind wie leibliche Brüder. Und ich denke einfach, dass das Schicksal verbindet und die beiden sind wohlauf. Und ja, ich bin froh, dass ich sie habe. Ich denke mir manchmal, die hat mir Gott geschenkt.
Was bedeutet Familie für Sie? Das frage ich meinen heutigen Gast Carlos Benede, der selbst in einem Heim aufgewachsen ist und 2 Söhne hat, die nicht seine leiblichen sind. Die beiden Buben, die sind jetzt einfach ihre Familie.
Richtig, weil Familie muss ja nicht immer heißen, dass Mann und Frau und Kind, sondern Familie bedeutet für mich einfach, meine eigene Definition ist einfach, wo ich mich auf den anderen verlassen kann, wo ich Geborgenheit spüre, wo ich Zuflucht finde, wo ich einfach spüre, dass man zusammengehört. Ist egal in was für Kombination. Familie ist Familie. Es gibt auch eine kirchliche Familie, es gibt auch Ordensfamilie, ja. Die sind auch nicht verheiratet und so, ja. Aber die spüren, da gehöre ich hin, da gehöre ich dazu.
Und so wir sind füreinander da.
Genau. Und das ist für mich das Wichtigste eigentlich.
Und das war auch immer noch so, nachdem Sie Ihre eigene leibliche Mutter kennengelernt hatten, denn die wurde nicht wirklich zur Familie. Warum? Das hören Sie gleich hier bei Hauptsache Mensch. Carlos Benede und seine beiden Söhne sind zur Familie zusammengewachsen. Und die Ordensschwestern, die Carlos Benede aufgezogen hatten, wurden so etwas wie Großmütter. Und dann kam ein Anruf aus Südafrika.
Oh, erinnern Sie mich nicht an diesen Horrortrip.
Können genau. Sie ganz kurz, oder soll ich erzählen, was da passiert war?
Ja, bitte.
Ihre leibliche Mutter lebt noch, aber ihr ging es zu dem Zeitpunkt relativ schlecht und irgendjemand hatte herausgefunden, dass sie existieren.
Genau,
und richtig. Und plötzlich kam dieser Anruf, du hast eine Mutter, komm nach Südafrika, ihr geht's nicht gut.
Genau.
Ja, da haben sie ihre beiden Jungs gepackt und sind dahin gefahren.
2 Wochen später sind wir geflogen, ja. Und es war die mittlere Schwester, die dann eines Tages angerufen hat, dass mit dem Ableben meiner Mutter gerechnet wird und sie ja einfach ihr Gewissen noch erleichtern wollte und den beiden Schwestern eben gebeichtet hat, dass sie eigentlich noch einen Bruder haben, der in Deutschland lebt. Und ich mir gedacht habe, ja, eigentlich interessiert es mich schon einmal. A, wie meine Schwestern so ausschauen und B, warum ich eigentlich den Flug gemacht habe, und das muss ich ganz ehrlich zugeben, ich wollte einfach mal wissen, wer mein Vater war. Das war eigentlich der einzigste Grund, und den konnte eigentlich nur sie beantworten, also die Mutter. Und da ist es dann richtig zur Sache gegangen. Also ich habe dann schon all die Fragen, die ich da immer aufgeschoben habe und für mich eigentlich auch immer wieder gefragt habe, habe ich hier richtig hingedonnert. Und aber da war nicht viel zu erwarten. Also sie hat so ein bisschen auf Mitleid gemacht.
Also es war dann nicht so, dass sie endlich ihre Mutter, die sie immer schon mal kennenlernen wollten, getroffen haben, sondern eigentlich war ihnen diese Frau egal. Sie wollten nur wissen, warum sie da gelandet sind, wo sie gelandet sind.
Nein, das ist nicht einmal, weil das wusste ich ja von den Schwestern.
Aha, okay. Das, also ihre Mutter war jung schwanger geworden.
Genau, die hat mich abgegeben. Das war für mich gar keine Frage, sondern vielmehr eben der Vater. Das wollte ich schon immer wissen, wie der ausgeschaut hat.
Also die Geschichte wollten sie
auch kennen. Genau. Mhm. Und ja, da hat sie halt dann geblockt und hat dann so fadenscheinige Ausreden gehabt. Ja, das Foto ist irgendwo noch in Kartons für den Umzug. Und dann habe ich schon gewusst, meine liebe Frau, dann lass es sein. Und ich weiß nicht, das kann man gar nicht beschreiben. Das ist so ein Gefühl, wenn man das... Verstehen Sie, so nach 40, nach 50, ja, nach 48 Jahren plötzlich der Frau gegenüberzustehen, die dich geboren hat. Und ich habe keinen Hass gehabt, im Gegenteil. Also als Mutter, so brutal es klingt, ist sie mir egal gewesen. Meine Mütter waren Schwester Augusta und die Evi Stölzle in Lindau. Ja? Mhm. Das war für mich die Familie, die mich also großgezogen hat. Ja? Und das andere war mir dann egal. Ich denke mir halt, sie hat ja das auch jahrelang gegenüber den Kindern verschwiegen, also ihren den beiden Schwestern, also wie wenn du...
nicht existiert.
Ja, genau. Und was das in einem ausmacht oder sowas, das müsste der Psychiater bei mir klären, das weiß ich nicht.
Aber spannend fand ich eben, dass der Alex dann in dem Buch geschrieben hat, dass er jetzt ihnen mal helfen muss, dass er sich da komplett zuständig gefühlt hat.
Ja, weil er natürlich gemerkt hat, dass ich schon am Telefon sehr... Also da ist man so wie, ich weiß nicht... geblättet, du weißt gar nicht mehr, was du sagst, also emotional aufgewühlt, auch wenn man sonst so cool tut oder immer meint, ah, das macht einem nichts aus, oder du auch beruflich schon so viel gesehen hast, ja, also er hat das gemerkt, dass in mir was
brodelt,
genau, und das war dann ganz nett, auch schon allein aus sprachlichen Gründen, weil er perfekt Englisch spricht und so, hat er mich da also wirklich unterstützt, und das werde ich nie vergessen. Also es ist ja auch anstrengend gewesen, stundenlang zu übersetzen und keine Minute von mir weg, sondern einfach immer, ja, die ganzen Tage neben mir gewesen und so. Gut, der Kleine, der war noch zu klein zu der Zeit, der hat halt mehr mit den Hunden gespielt. Und aber es war nett.
Eine Familienerfahrung der ganz anderen Art.
Ja.
Nach seiner Reise nach Südafrika wusste Carlos Benedin noch sicherer, wer seine wahre Familie ist. Nicht seine leibliche Mutter, die seine Existenz fast 50 Jahre lang verschwiegen hatte, was ihre beiden Töchter, die Schwestern von Carlos Benedin, ihr sehr übel genommen haben, sondern seine beiden Söhne und die Ordensschwestern, die ihn aufgezogen haben. Heute leitet er selbst eine Einrichtung, in der Jugendliche eine Heimat bekommen, die schon oft gescheitert sind. Warum das die logische Konsequenz aus seinem eigenen Leben ist, darüber reden wir in wenigen Minuten. Der Polizist Carlos Benedet ist in einem katholischen Kinderheim aufgewachsen, und zwar glücklich aufgewachsen. Danach, und darüber haben wir bisher noch nicht gesprochen, waren sie wieder in einer katholischen Einrichtung, nämlich in einem Wohnheim, das vom Orden der Salesianer Don Boscos betrieben wird. Sie sind dorthin gekommen, weil sie eine Lehrstelle im Einzelhandel hatten, und zwar nicht in der Nähe der Franziskanerinnen, sondern eben in München. Und als sie da weggegangen sind, waren sie Erzieher. Weil, ja, warum eigentlich?
Also da habe ich tatsächlich nochmal gespürt, was Nächstenliebe und der Umgang mit jungen Leuten, nicht nur reden, sondern handeln, was das heißt. Das habe ich da gespürt. Und da habe ich also etliche Salesianer kennengelernt, zu denen ich heute noch Kontakt habe. Da hat jeder kommen können. Ist egal, was der für Vorgeschichte gehabt hat. Die haben immer ein Ohr für den jungen Menschen gehabt, ja, und waren sich nie zu schade, sich auch für den Zeit zu nehmen. Es war einfach super. Das war, und das sind ja heute noch so. Also das ist echt toll. Und Don Bosco ist für mich heute noch ein Vorbild, das ich auch in meiner Einrichtung umsetze.
Fröhlich sein Gutes tun und die Spatzen pfeifen lassen.
Genau.
Und lieber, wie war das mit den Scherben?
Lieber eine zerbrochene Scheibe als ein gebrochenes Herz. Und das ist auch das, was unsere Einrichtung ausmacht, dass wir Kinder und Jugendliche aufnehmen, die bisher gescheitert sind in ihrem Leben, also die Heimkarrieren hinter sich haben und eigentlich in anderen Einrichtungen auch keinen Platz mehr finden. Und denen geben wir einfach ein neues Zuhause.
Und das ist einfach so. Das klingt genau, so einfach, aber...
Es ist einfach, weil es menschlich ist. Und wenn wir mal alle so ein bisschen über unseren Schatten springen, ja, es muss nicht irgendwie wissenschaftlich und mordspädagogisches Konzept irgendwie über die Einrichtung gestülpt sein, sondern wir haben die Erfahrung gemacht, oder ich auch bisher in meinem Leben, wenn du ein bisschen Menschlichkeit bei schwierigen Leuten zeigst oder so, ja, und so ein bisschen auf Augenhöhe mit denen gehst, dann hast du sehr viel schneller einen Zugang, als wie wenn du das wissenschaftlich angehst, ja. Und jeder wird individuell anders behandelt. Ein Beispiel, ein Jugendlicher, den ich mit 14 gekriegt habe, der also wirklich aggressivst war, ja, also sogar seine Mutter krankenhausreif geschlagen hat, der in geschlossenen Heimen war, dort dreimal ausgebrochen ist, der dann also praktisch übers Jugendamt zu uns kommen ist, mittlerweile so weit ist, dass er jetzt sein Abitur nachmacht. Von der Sonderschule rauf bis zum Abitur, also muss man ganz ehrlich sagen, Hut ab vor dem, und der dir spürbar macht, ihr seid diejenigen, ihr habt mich ernst genommen. Das ist nicht, weil ich selber im Heim groß geworden bin, sondern weil wir den Jugendlichen ernst nehmen. Und nicht also verarschend oder therapierend, ach so, dir ist das geschehen, ja, ja, hast du mal das versucht oder so.
Weil ich wollte gerade sagen, die werden ja wahrscheinlich auch über, also wenn die bis dann über die Stränge geschlagen sind, dann werden die ja nicht plötzlich ihr Verhalten ablegen, so ist und es, aufhören, ja, zu prügeln, aufhören zu klauen, aufhören irgendwelche Delikte, nein, zu begehen, nur weil die bei ihnen sind und ein offenes Ohr finden. Was machen sie denn da, wenn es da so Grenzüberschreitungen gibt? Weil da müssen es ja schon auch irgendwie, ja,
nein,
also, disziplinieren, wie auch immer.
Nein, also bei uns ist es so, dass wir in unserer Einrichtung nicht sanktionieren, sondern ich von meinen Mitarbeitern einfach auch verlange, sich mit dem auseinanderzusetzen, das als Chance zu nehmen, diese Ressourcen, die ich dann eigentlich verschwende, indem ich dann eine Sanktion überwachen muss, lieber freizuschaufeln, um mit dem Jungen außerhalb der Einrichtung zum Beispiel zum Pizzaessen oder zum Eisessen oder einfach mal spazieren zu gehen und sich dann mit der Situation auseinanderzusetzen.
Weitblick e.V. heißt die Einrichtung, und über die reden wir gleich noch ein bisschen weiter. Zerbrochene Scheiben sind mir lieber als zerbrochene Herzen, das hat der heilige Don Bosco gesagt. Und das ist auch das Motto der Jugendhilfeeinrichtung, die mein heutiger Gast Carlos Benedek gegründet hat. Weitblick e.V. heißt sie, und dort leben rund 20 Jugendliche, die, ja, man kann schon sagen, schweres Kaliber sind. Aber sie gehen lieber mit denen Pizza essen, als sie zu bestrafen, haben sie eben gesagt.
Also wir gehen sehr viel Pizza essen mit unseren Jungs, auch die Mitarbeiter, und das ist mir einfach wichtig.
Und das funktioniert?
Ja.
Das klingt so unglaublich,
ja,
dass dann aus den wilden Jungs ganz zahme werden.
Ja, also alle natürlich nicht, aber die meisten ja.
Kann man das so als Erfolgsquote, wird es glaube ich im Jugendamt auch immer genannt, also wie sind so die Rückfallquoten oder was ist der schönste Erfolg?
Also der schönste Kompliment immer von Seiten des Jugendamtes ist für mich oder für unsere Mitarbeiter, wenn sie fragen, wie schaffen sie das, dass der in ihrer Einrichtung bleibt? Wie schaffen sie das, dass der im Rahmen des Hilfeplangespräches kämpft, dass er bei ihnen bleiben darf? Obwohl ich ja eigentlich schon eine andere Einrichtung für ihn reserviert habe. Und das sind wirklich, der ein oder andere ist dabei, der dann plötzlich reden kann, ja, der dann das erste Mal in seinem Leben sagt, was er wirklich will. Mhm. Und es ist so schön, das zu beobachten und dann auch, dass aus denen was wird. Natürlich aus allen, das wäre überheblich, wenn ich das behaupten würde. Aber der persönliche Anspruch ist einfach, wenn es 2 oder 3 schaffen von den 20, dann bin ich zufrieden.
Und Sie konnten ein bisschen was zurückgeben von dem, was Sie an Familie erlebt haben.
Ja, das sowieso. Also wir, aber da bin nicht bloß ich so, das ist unser ganzer Mitarbeiterstab ist so. Und wir suchen ja nur solche Leute auch aus als Mitarbeiter, die sowas aushalten können. Und die auch vielleicht die Jugendarbeit oder die Heimarbeit für sich neu erleben.
Und ist es auch so ein bisschen Ihr Zuhause dann jetzt?
Ja, ich trenne natürlich schon noch privat und Arbeit.
erweitertes Zuhause.
Ja, klar. Ich meine, ich wohne ja nicht weit weg, also eine Minute praktisch. Natürlich. Und wir bieten denen auch so von, wenn sie unsere Einrichtung sehen, viele, man sieht es nicht, dass es ein Kinder- und Jugendheim ist, aber uns ist es wert gegenüber den Jugendlichen und sind die Jugendlichen wert, dass wir ihnen ein schönes Zuhause bieten und nicht ein, wo man gleich erkennt, dass es irgendwo Kinderheim ist.
Das klingt immer so ein bisschen nach der Schwester Augusta, die ihnen ein Heim geschaffen hat.
Ja, genau. Das kann durchaus möglich sein. Ich ertappe mich auch manchmal, dass ich am Sonntagnachmittag, wenn mich das stört, dass der Hof da voll Blätter ist, dass ich das selber wegmache. Ja? Mhm. Also da bin ich mir nicht zu schade, dass ich das mache. Und das war ja bei Schwester Augusta auch so. Auch wie sie Oberin war, die hat noch den Besen in die Hand genommen, hat selber geschrubbt und Rasen gemäht und weiß Gott was. Ja? Und vielleicht ist das so eine rote Linie, die durch mein Leben geht. Aber ich finde, das ist es wert, dass man den Kindern und Jugendlichen nochmal die Möglichkeit gibt, sich zu besinnen oder doch vielleicht noch mit ihren Stärken und Schwächen durch unsere Gesellschaft ohne große Probleme zu gehen.
Ich wünsche Ihnen ganz, ganz viel Erfolg dabei.
Danke.
Wir sind eingestiegen mit der Frage, was Familie bedeutet. Für Carlos Benedel gibt es da eine ziemlich eindeutige Antwort. Das sind nämlich die Menschen, die sich beieinander sicher und geborgen fühlen und die sich aufeinander verlassen können. Und das hat nichts mit Blutsbanden zu tun. Wenn Sie Teile der Sendung verpasst haben oder einfach alles noch einmal hören möchten, dann können Sie das tun. Unter hauptsache-mensch-radio.de stehen alle unsere Sendungen online. Nächste Woche sitzt hier wieder meine Kollegin Elke Zimmermann und die hat dann Paul Eichinger zu Gast. Der ist Trödler mit ganz ungewöhnlichen Sammelobjekten, ein Herr der abgeliebten Dinge sozusagen. Bis dahin eine schöne Woche, machen Sie es gut, Ihre Brigitte Strauß.